Realutopien sind bereits existierende, zukunftsweisende Ansätze und Projekte für die Verwirklichung einer besseren Welt. Wenn wir in Unternehmungen zusammen mit unseren Mitarbeitenden in Utopien denken, können wir große Mengen an Kreativität freisetzen und zusammen einen größeren, gemeinsam geteilten Sinn entdecken. Wir sprechen heute mit Lino Cedis. Er ist Gesellschaftsentwickler, Transformationsbegleiter und Autor der Bücher Utopia 2048 sowie Zukunftsbilder 2045. Wir gehen mit ihm zusammen der Frage nach, wie man ein utopisches Mindset entwickeln und fördern kann, wie man Utopien designt und realisiert. Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die zweite Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Fünf vor oder fünf nach zwölf? Ist ja oft so die Frage. Müssen wir mehr über Katastrophen reden, wenn wir in eine bessere Zukunft wollen? Oder braucht es genau das Gegenteil? Braucht es Utopien, bessere Narrative? Lino, wie stehst du zu dieser Frage?
Mir kam als erstes, es ist sowohl fünf vor als auch fünf nach zwölf. Also wir sind schon auf eine Weise ziemlich drin in der Krise. Also wir haben ja auch wirklich heftige Krisen und in manchen Ländern schlimmer, in anderen weniger schlimm. Aber auch der Zustand, wie zerstört schon vieles von der Natur ist, wie entfremdet viele Beziehungen sind, da kann man schon sagen, da ist schon das Kind schon im Brunnen gefallen. Und gleichzeitig kann es natürlich noch viel schlimmer werden. So, es gibt ja wirklich sehr, sehr düstere Szenarien von, wenn das Klima komplett kippt, wenn Bürgerkriege ausbrechen und so weiter. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber da kann natürlich auch die Perspektive sein, es ist noch 5 vor 12. Ja. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, um das Ruder rumzureißen. Aber ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall mittendrin. Ob jetzt 5 vor oder 5 nach oder 2 vor, auf jeden Fall sind wir gerade in einer sehr, sehr kritischen Phase. Und da braucht es natürlich positive Visionen, um da auch wieder in bessere Gefilde zu kommen.
Ja, Krisen haben ja immer so Halbwertszeiten, würde ich mal sagen. Als die Fridays losmarschierten 2019 auf die Straße gingen, haben sie dieses Thema gut transportieren können. Und das hat dann auch nach Umfragen zur Folge für eine große Akzeptanz gesorgt. Und 60% der Bevölkerung, so Pi mal Daumen, je nach Umfrage, haben sich mit diesem Thema, mit dieser Krise identifiziert und wollten selber mit in Aktionen kommen, haben auch überlegt, was bedeutet das für mich? Was kann ich denn jetzt tun? Ich selber als Individuum oder Organisation, aber dann, wir wissen, es kamen andere Krisen und auf einmal war Corona viel wichtiger als die Klimakrise oder jetzt sind vielleicht auch kriegerische Auseinandersetzungen gerade mehr in dem Fokus. Ja, die Krisen konkurrieren so ein bisschen miteinander. Ist das eine Schwierigkeit für uns, wenn wir versuchen, uns eine neuere Welt auszudenken? Wie sehr werden wir geframed von dem, was da gerade um uns drumherum ist?
Ja, manche sprechen ja auch von den Polykrisen, die sich natürlich auch gegenseitig befeuern. Und wenn Strukturen auf einer Ebene zusammenbrechen und Schwierigkeiten bekommen, dann wird das ganze System instabiler und dann brechen auch noch leichter woanders Brandherde aus. Ich glaube auf jeden Fall, also wir müssen natürlich auch hinschauen, wo es schon brennt und Krisen bewältigen. Und gleichzeitig braucht es aber auch eine Balance, dass wir auch ein bisschen bewusst regulieren, wie viel können wir überhaupt tragen, wie viel können wir psychisch, emotional gerade verarbeiten, ohne dass wir dann kollabieren und innerlich zumachen. Und ich glaube, da sind wir in vielen Bereichen der Gesellschaft über dem gesunden Maß und muten uns zu viel zu an Krisen und Krisennachrichten, die einfach dann nicht mehr landen können und einfach nicht mehr verarbeitbar sind, wo viele Menschen zumachen und ja aus Überforderung resignieren. Und ich glaube, da kann es gesund sein, manchmal etwas weniger Medien zu konsumieren oder auch mal eine Woche oder einen Monat sagen, okay, ich ziehe mich mal zurück aus dem Alltagsgeschehen und versorge mich erstmal und richte mich erstmal wieder aus auf das, wo ich denn eigentlich hin möchte und worum es wirklich geht und was wichtig ist und wie wir auch wieder rauskommen aus den Krisen. Und also ich plädiere total für diese Balance. Und gegenwärtig haben wir eben eine große Imbalance von viel zu viel Krise und Negativnachrichten und einem riesigen Mangel an Lösungen und Visionen.
Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, von dem ich glaube, dass er die Krise noch nicht so richtig wahrnimmt oder die ernsthaft genug einschätzt, dann hilft es im Zweifel nicht, ihm noch klarer zu machen, wie groß die Krise ist, sondern ich brauche was anderes.
Ja, kommt darauf an, warum die Person da nicht hinschauen will. Aber es kann natürlich sein, dass die Person wirklich emotional davon überfordert ist und nicht innerlich den Raum hat, das wirklich an sich ranzulassen und dann nur noch mehr Druck zu machen, dann macht die Person nur noch mehr zu. Ich glaube, manchmal brauchen wir da vielleicht sogar eher Formate, die eben Raum geben, die nicht Druck machen, sondern den Leuten ermöglichen, überhaupt zu verarbeiten, was da ist. Und wenn dann da wieder mehr Raum ist, dann sind die Leute automatisch wieder offener, noch mehr an sich ranzulassen. Aber ich glaube, eigentlich haben wir eher zu viel Druck als zu wenig in der Gesellschaft.
Gino, ich bin total froh, dass du heute zu Gast bist in unserer zweiten Folge von Future Trails. Und es ist total lustig, mit dir hier gleich über Krisen zu reden, weil eigentlich bist du bekannt geworden, nicht das Wort durch das Wort Krise, sondern durch das Wort Utopie. Und du hast ja schon jetzt so zwei Bücher geschrieben oder warst zumindest eben mit daran beteiligt, wo Utopie, Utopia oder die Zukunft, positive Zukunftsbilder mit drin vorkommen. Ich bin total neugierig, Lino, wer bist du eigentlich und wie bist du dazu gekommen, diese Bücher zu schreiben?
Ja, ich hatte einen sehr bunten Lebenslauf. Also nach der Schule habe ich Volkswirtschaftslehre studiert und bin dann auf die, man kann sagen, kritische Bahn gekommen, habe mich mit alternativer Ökonomik beschäftigt. Es gab an meiner Uni eine Hochschulgruppe, die sich mit alternativen Ansichten beschäftigt hat. Und das hat dann sehr viel in mir geöffnet. Da habe ich gemerkt, abseits des normalen Weges des Mainstreams gibt es sehr interessante weitere Ansätze, Perspektiven, wie man Wirtschaft denken kann. Und das war der Beginn. Und wo es dann ähnlich weiterging, dass ich dann immer mehr solcher spannenden Alternativen gefunden habe. Erst speziell beim Geld- und Bankensystem, wo ich dann auch sehr aktiv war über ein paar Jahre, wie man das Geldsystem neu denken kann. Und dann habe ich Lösungen gefunden zu Landwirtschaft, Demokratie, Unternehmen anders führen und so weiter. Und ja, über so ungefähr 10 Jahre war das dann wie so ein Utopie-Puzzle in mir, wo sich immer mehr Teile zusammengefunden haben. Und irgendwann hatte ich dann in mir wie so eine Gesellschaftsutopie mit allen möglichen Elementen, die sehr schön zusammenpassten. Und darüber habe ich dann ein Buch geschrieben, Utopia 2048. Und seitdem, das war vor 4, 5 Jahren, mich jetzt immer intensiver beschäftigt mit positiven Visionen und dann eben vor 3,5 Jahren auch mit anderen zusammen gegründet, Reinventing Society, eine gemeinnützige Organisation, wo unser primäres Ziel war, positive Visionen in die Gesellschaft zu bringen und Lösungen zu verbreiten.
Was ist der Antreiber für dich dahinter, genau solche positiven Zukunftsbilder zu erzeugen, anstatt, wie eingangs erwähnt, nur die Krise etwas deutlicher zu machen?
Ich würde sagen, mein Ansporn war eine Kombination aus auch Schmerz mit der Welt und Begeisterung für was anderes. Und ich hatte schon oft oder lange in meinem Leben ein Gefühl, dass wieso die Welt mir fremd vorkommt und ich mich nicht wirklich wohlfühle mit den Strukturen, wie die Welt ist. Und das Gefühl hatte, irgendwie muss das doch anders gehen und irgendwie stimmt das nicht. So ein Gefühl von, das stimmt nicht, das ist, ja, das sollte anders sein. Und dann habe ich irgendwann diese Lösung gefunden, wo ich das Gefühl hatte, das ist es, das stimmt, das fühlt sich richtig an, da geht mein Herz auf. Und diese Kombination von weg von dem Alten und dem, was nicht stimmt und das Wissen über das Neue und das immer mehr kennenlernen und erfahren, das ist mein Ansporn. Und deshalb dieser neuen Welt, die sich für mich viel heimischer anfühlt, der zum Erblühen zu verhelfen.
Du hast, ich würde sagen, aus meiner Sicht zwei verschiedene Arten und Weisen gefunden, darüber zu sprechen, über diese neue Welt, der du zum Blühen verhelfen möchtest. Das eine ist vielleicht eher ein Roman, wenn man so sagen kann, oder eine Zukunftsgeschichte, wo du so durchführst. Mhm. Und dann bist du in deinem letzten Buch ja drauf gekommen, mit verschiedenen Menschen zusammen ja richtige visuelle Bilder zu erschaffen. Wie wirkmächtig empfindest du gerade das Arbeiten mit Bildern? Hilft das Menschen? Ist es für uns leichter zugänglich, wenn wir auf Bilder schauen? Ist es ein gutes Mittel oder ist so die klassische Erzählung eigentlich das, wo wir zuhören können, so dieser Lagerfeuer-Moment, wo das in uns entsteht? Wie empfindest du gerade die verschiedenen Ansätze?
Hinter beiden Formen, also Geschichte und Visualisierung, steckt der gleiche Grundgedanke, dass wir nicht nur den Kopf ansprechen sollten, sondern eben auch die Sinne, eben auch die Gefühle, Emotionen, das erfahrbar machen. Weil das eben nicht reicht, wenn wir nur über Informationen reden und eben nur den Kopf erreichen. Weil oft tun wir in der Gesellschaft so, als wären wir Computer. Und wenn die Menschen nur schon wissen, was rational ist und die Informationen haben, dann ändert sich's. Aber das ist einfach nicht so. Wir sind eben keine Computer. Wir sind emotionale Wesen mit Körper und Gefühlen und Seele oder was auch immer da noch alles in uns steckt. Und daher bin ich der Überzeugung, oder sind wir in der Organisation der Überzeugung, dass wir uns eben als ganzen Menschen ansprechen müssen. Und das funktioniert eben viel besser mit Geschichten, die Emotionen vermitteln und Dinge vorstellbar machen und konkret greifbar machen und eben auch Bildern. Da ergänzt sich das gut. Und auch in dem neuen Buch ist es eine Kombination von Geschichten und Bildern. Und da war vor allem auch die Beobachtung, dass es solche Bilder fast gar nicht gibt bisher von positiven Zukunften. Nur ganz vereinzelt, ein paar einzelne andere Künstler machen auch sowas, aber dass dann ein Riesenmangel ist. Ein paar Geschichten gibt es noch, aber es fühlte sich wirklich wie was Neues an, so viele Bilder von existierenden Städten zu machen. Also keine reine Fantasievisualisierung, sondern wirklich von heute das greifbar machen, so könnte es sein, fast fotorealistisch.
Es gibt ja so die Tendenz in den Nachrichten, also wenn ich jetzt die Tagesschau gucke oder so, dass ja selten gute Nachrichten gezeigt werden, sondern meistens sind es irgendwie, naja, gefühlt schlechte Nachrichten, Krisen, wo manchmal so ein bisschen die Beobachtung wieder steht, okay, das zieht irgendwie mehr, das ist irgendwie relevanter, wie auch immer. Wie haben Menschen darauf reagiert, auf deine Arbeit, also auf positive Bilder, darüber zu reden? Was ist so die Reaktion von den Menschen darauf, denen du dann begegnest damit?
In großen Teilen total positiv, geradezu überschwänglich. Also auch die Bücher haben sich sehr gut verkauft. Also die Nachfrage ist definitiv da. Auch Rückmeldungen, die wir bekommen, dass so viel Schönes, die Leute sagen, es hat sie total berührt und beschenkt. Sie haben gleich 10 Bücher gekauft und im ganzen Bekanntenkreis verschenkt und ihrer Familie und so. Also das ist definitiv also eine Sehnsucht, würde ich sagen, auch wirklich da. Nicht nur so ein Buch, ach, das war ganz nett, sondern also wirklich, wo wir merken, da berühren wir was Tieferes. Und ich glaube, das Problem in den Nachrichten ist auch diese kurzfristige Orientierung, weil es gibt auch unter Journalisten und Journalistinnen diesen Spruch, only bad news are good news, weil eben schlechte Nachrichten erstmal uns aktivieren von wegen ohne Gefahr, das ist wichtig, das ist relevant. Das ist erstmal kurzfristig daher für unser Nervensystem interessanter. Und daher kann man die Leute eben eher packen mit schlechten Nachrichten und sind erstmal dann, ist die Aufmerksamkeit gefesselter. Und also von daher ist es erstmal kurzfristig eine Strategie, die Sinn macht. Aber ich glaube, langfristig resignieren eben auch viele Leute und viele Leute, ja, konsumieren immer weniger Nachrichten, weil sie merken, es tut mir nicht gut strukturell. Es zieht mich runter und es macht mir keine Freude und da nehme ich Abstand von. Von daher glaube ich, braucht es auch eine andere Strategie. Und auch da gibt es ja mittlerweile die Bewegung vom kritisch-konstruktiven Journalismus, die da versuchen, neue Wege zu gehen und eben immer Lösungen auch bereitzustellen, wenn sie über Krisen reden. Und ich glaube, da ist viel Musik drin.
Darf ich noch mal kurz vielleicht dem Simon die Webseite oder das Projekt Good News empfehlen? Ne, genau das, um täglich ja so einen anderen Blick zu bekommen, die Nachrichten hervorzuheben, die genau nicht unseren Fluchtinstinkt oder dieses Schützen irgendwie aktivieren, sondern uns ja strahlen lassen, ne, etwas anderes zeigen, etwas anderes erzählen. Gibt's auch als App. Kriegst du jeden Abend eine Good News auf dein Handy, wenn du das möchtest. Und es hilft so ein bisschen den Blick halt auch zu wechseln, ne, auch zu wenden. Mhm. Du schreibst ja über Utopien, über Utopia. Du wurdest ja auf einem Buchrücken, bist du schon der Thomas Morus des 21. Jahrhunderts, in bester Gesellschaft und Nachfolger halt auch. Was ist denn für dich eine Utopie? Was steckt für dich hinter diesem, wie ich finde, doch sehr großen Begriff Utopie?
Eine Utopie ist für mich eine gesellschaftliche Vision. Also eine Vision ist für mich kleinteiliger. Ich kann eine Vision haben für meine Unternehmung oder für ein Wochenende oder meine Partnerschaft oder sowas. Und da würde ich aber nicht sagen, das ist meine Utopie. Eine Utopie ist für mich wirklich was Gesamtgesellschaftliches. Eben wie jetzt auch destruktive Visionen oder Utopien waren ja dann der Kommunismus oder gewisse Formen von Sozialismus und natürlich auch der Nationalsozialismus, der auch in gewisser Weise eine Utopie war. Aber es ist quasi wie eine gesamtgesellschaftliche Vision.
Utopos, ne, nochmal vom Wortstamm halt, ne, der unmögliche Ort. Mhm. Und finde ich ganz gut oder ganz schön, dass du gerade so diese beiden Welten nochmal hier darstellst. Ne, der schöne unmögliche Ort, aber eben auch der vielleicht unheimliche, ja, dystopische, böse Ort. Alles ist dieser Unort, der ganz viel Raum dafür bietet, für unsere Fantasien. Und du hast einen anderen Begriff, den du noch dagegen absetzt. Du hast gerade schon Vision, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber du redest auch von Realutopien. Was ist denn jetzt eine Utopie, der Unort, der reale Unort, was ist das?
Ja, so spannend ist auch noch, es gibt eigentlich auch noch die Utopie, eigentlich ist das der gute Ort. Also wie du sagst, die Utopie ist nur der Nicht-Ort, der nicht existierende Ort. Und positiv ist eigentlich Utopie, aber im Angelsächsischen oder Englischen wird beides gleich ausgesprochen. Beides ist Utopia. Und dadurch ist der Begriff zusammengefallen. Und meist, wenn wir eben Utopie denken, wir ja auch erstmal an eine positive Vision. Aber es ist eigentlich auch ein bisschen paradox oder auch passend in gewisser Weise für den Zustand der Welt, dass die Utopie der Nichtort ist. Dass, wenn wir von dem positiven Ort reden wollen, eigentlich den Begriff des Nichtortes wählen. Also damit auch die Utopie von vornherein schon wie so zum Scheitern vom Begriff her verurteilen. Und die, genau, und gleichzeitig benutzen wir, oder ich trotzdem, den Begriff der Utopie, weil es halt, der andere halt komisch klingt, Utopie, den kennt keiner und das ist verwirrend, deshalb sind wir da quasi pragmatisch. Und Realutopien sind Ansätze, Lösungen, die diese Qualität von dem inspirierenden, visionären, utopischen in sich tragen, aber real sind. Und oft wissen viele Menschen auch gar nicht, dass es solche Ansätze gibt, dass es regenerative Landwirtschaft gibt oder progressive Unternehmen, die total dem Sinn bestrebt sind und tolle Dinge machen und gleichzeitig total profitabel sind oder irgendwelche Demokratieinnovationen in anderen Ländern, die also wirklich für viele Menschen das haben, das wäre ja spannend, aber das gibt's ja nicht, die es aber dann doch tatsächlich gibt. Und daher quasi wie geerdete, realisierte Utopien.
Du hast so ein bisschen schon Beispiele gerade genannt, da wäre man natürlich ganz neugierig, auch in Bezug auf, ich sag mal, Organisationsform oder auf Unternehmertumform. Was wären für dich so Beispiele, die wir vielleicht auch kennen? Wir wollen nicht nur ein einziges nennen, du hast sicherlich ein paar irgendwie im Kopf, aber nur um so eine Vorstellung zu kriegen, was könnte für uns bekannt sein, was wir verknüpfen könnten mit, das meint er, wenn er von Realutopie redet. So etwas könnte das sein.
Also für mich ging die Reise eigentlich los in die unternehmerischen oder organisationalen Realutopien mit dem Buch Reinventing Organizations, was auch ein Bestseller ist. Viele haben da wahrscheinlich auch schon mal von gehört, wo viele solcher Unternehmen beschrieben sind, die, also zum Beispiel Bürzorg, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ein niederländisches Pflegeunternehmen, die in vielen kleinen dezentralisierten Teams die Arbeit aufgeteilt haben, die Bürokratie minimiert haben und den Leuten Freiheit gegeben haben, selber als Team zu entscheiden, wie sie ihre Arbeit einteilen und auch eingeladen haben, nehmt euch Zeit für die Pflege mit den Leuten. Nicht irgendwie hier 3 Minuten zum Waschen und 5 Minuten Spritze und dann schnell wieder weg, sondern nehmt euch Zeit. Und das Ergebnis war, dass die Pflegenden viel motivierter sind, viel weniger Krankheitszeit, alle da auch arbeiten wollen und die Gepflegten viel gesünder und viel weniger Pflege brauchen, weil sie durch die Ermächtigung und den Kontakt wieder mehr Gesundheit erfahren und Selbstwirksamkeit und dadurch dann auch gleichzeitig wieder weniger Pflege brauchen und dadurch so eine Positivspirale in Gang kommt. Und das ist so ein fantastisches Beispiel, wie so eine andere Grundhaltung und Mentalität von Vertrauen und Freiheit und Kooperation ganz viele Vorteile bringt. Und es gibt da zahlreiche andere Beispiele von ganz anderen Ansätzen, von eher selbstorganisierten Organisationen, wo die Leute ihre Gehälter selber bestimmen können, ganz viele Freiheiten bekommen, tolle Produkte in die Welt bringen, innovative Ansätze machen, die zeigen, dass es anders geht.
Der Simon hat im Vorfeld, finde ich, eine ganz gute Frage gestellt. Simon, vielleicht kannst du ja auch gleich nochmal besser formulieren. Unternehmerisch arbeiten wir oft mit Visionen. Also der Leitstern, der Nordstern, worum es irgendwie geht. Wir halten das so ein bisschen auch in der Ferne. Es soll kein konkretes Ziel sein, sondern eher, da leuchtet etwas, der Leuchtturm, auf den bewegen wir uns hinzu. Ne, dann reden wir von Vision. Wir unterreden im Unternehmerischen selten oder ich persönlich auch kaum über Utopien. Ne, und du hast vorhin schon mal so ein bisschen angefangen, den Unterschied rauszuarbeiten zwischen, wann würden wir von einer Vision reden und wann reden wir von einer Utopie. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der sagt, ich möchte etwas verändern, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ein sinnvolleres Unternehmen werden oder ein anziehenderes Unternehmen, ein sozialeres Unternehmen. Wie kann der sich orientieren zwischen diesen zwei Begriffen und Konzepten Vision und Utopie?
Ja, das ist ganz spannend, weil einerseits macht natürlich auch immer eine Vision für sich Sinn, für die Organisation. Wo wollen wir als Organisation hin? Welche Ziele haben wir? Welche Erfolge wünschen wir uns und so weiter? Und wenn das gleichzeitig eingebettet wird in die Utopie einer Gesellschaft, dann hat das nochmal eine ganz besondere Kraft. Also wenn das Unternehmen sich auch überlegt, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und dann davon abgeleitet, welche Rolle müssen wir heute spielen, damit es zu so einer Gesellschaft kommen kann? Wie müssen wir heute anders Vorreiter werden für diesen Bereich, in dem wir sind, damit wir da schon heute diese andere Gesellschaft aufbauen? Und da wird es, glaube ich, kraftvoll, wenn das Unternehmen eben so die Vision nicht nur als Einzelvehikel sich baut, sondern eben auch einbettet in das größere Ganze und da quasi seinen Teil beiträgt zu der größeren Transformation einer schöneren Welt.
Du selber arbeitest bei, arbeiten, das ist eigentlich schon die Frage, ne? Also du bist Mitinitiator und Gründer von realentropien.info. Was genau macht diese Plattform? Welche Rolle spielst du da? Wie seid ihr organisiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation, Reinventing Society ist der offizielle Name. Und also im Grunde war die Gründung auch mit der Intention, uns so eine Organisation zu schaffen, wie wir sie uns im Herzen wünschen. Wirklich den perfekten Arbeitsplatz, die perfekten Rahmenbedingungen, dass wir uns als ganzer Mensch wohlfühlen und unserem Sinn folgen können. Und mit dem vor allem Produkt oder Angebot positiver Zukunftsvision und Transformationsbegleitung auf gesellschaftlicher Ebene vor allem. Ja, das ist bisher ziemlich erfolgreich. Also wir merken auch, dass da viele Ansätze und Werte, die wir versuchen zu leben, sei es, dass wir den Anspruch haben, der Begeisterung zu folgen und uns keinen Druck machen, dass wir wirklich immer schauen, wo fließt gerade die Energie, worauf habe ich Lust und dem folgen. Und wenn wir merken, nee, ich will gerade kein Social Media machen, das macht mir keinen Spaß oder ich will gerade die und die Aufgabe nicht machen, dass wir uns dann auch erlauben, das nicht zu machen. Und wir merken, das klingt erstmal sehr risikoreich oder ungewöhnlich, aber dass da vieles sehr kraftvoll ist und eben wirklich Energie freisetzen, Kreativität und Innovation. Und wir haben eben den Anspruch, genau wie ich das eben beschrieben habe, auch als Organisation für eine andere Gesellschaft zu stehen und die mit aufzubauen und entsprechend die heute so gut es geht zu verkörpern und betrachten uns daher auch als Reallabor einer anderen, einer regenerativen Kultur und arbeiten daher eben auch sehr viel an uns selber, also sowohl als Individuen, wie können wir anders mit uns in Verbindung sein, mit unseren Gefühlen, unserem Körper, unserem Purpose, aber eben auch, wie können wir in der Organisation anders mit Konflikten umgehen, wie können wir die konstruktiv bearbeiten, wie können wir wirklich eine tolle Kultur schaffen, wo alle sich sehr wohlfühlen, sehr angenommen und eingeladen und eben wirklich ihrem Purpose und ihrer Begeisterung folgen können. Und da merken wir, dass da wirklich viel, viel Musik drin ist, dass alle, die bei uns Lust haben, dabei zu sein und dabei zu bleiben und auch eben wirklich innovative Dinge entstehen und tolle Rückmeldungen von Kunden.
Hand aufs Herz, das klingt schon sehr kommunistisch, so morgens bin ich Schriftsteller, abends bin ich dann, was weiß ich, Bauer oder so. Also ich kann es aussuchen, ihr setzt ja da auf eben die Eigenverantwortung. Könnt ihr denn auch regelmäßig Gehälter bezahlen?
Wir werden nicht unbedingt super reich damit. Also wer jetzt zu einer Investmentbank geht, verdient sicherlich ein ganzes Stück mehr, aber wir kommen über die Runden gut. Also es läuft und dafür, dass wir jetzt seit 3,5 Jahren auch noch relativ jung sind, also wir haben es auf jeden Fall geschafft, als Organisation zu bestehen. Und in vielerlei Hinsicht, man hat ja oft die Wahl, mache ich jetzt ein Projekt, was gut bezahlt ist, wo ich aber nicht so Lust drauf habe, oder entscheide ich mich für das, wo ich mehr Lust habe, was weniger gut bezahlt ist. Und da wählen wir ja eben auch oft dann die Sachen, die nicht so profitabel sind, aber halt vielleicht mehr Freizeit oder mehr Sinn erlauben. Aber das ist dann ja eine persönliche Entscheidung. Also wir können auch alle noch viel mehr verdienen, aber es ruft halt dann oft nicht, sondern eben eher der Sinn.
Welche Vorteile habe ich als Unternehmung da drin, mich mit einer Utopie auseinanderzusetzen, anstatt nur mit einer Vision?
Ich würde sagen, man erkennt besser Verbündete. Also wenn man die größere Vision beziehungsweise die gesellschaftliche Utopie bewusst hat und weiß, okay, das ist unser größeres Ziel und diesen Platz haben wir da drin, dann kann man auch andere erkennen, die dann auch andere Plätze haben neben einem oder im gleichen Netzwerk sind und kann viel besser damit überhaupt erkennen, welche Kooperationen und Bündnisse und Synergien sich auftun. Und wer, mit dem man sonst vielleicht eigentlich nichts zu tun hat oder der vielleicht sogar ursprünglich als Konkurrent oder Konkurrentin erscheint, da vielleicht als Partner auf einmal offensichtlich wird, wo man vielleicht eher in Kontakt geht von Arbeitsteilung. Hey, mach du doch den Bereich mehr, ich mach den und dann ergänzt sich das super und wir schieben uns gegenseitig noch Aufträge zu, für wen es auch mal besser passt. Also da dieses größere Ganze. Und es gibt natürlich auch noch mal viel mehr Sinn. Also bei klassischen Unternehmensvisionen ist ja oft kein wirklich tiefer Sinn dahinter. Oft ist ja nur sowas, wir wollen irgendwie der größte Player auf dem Markt werden und die tollsten Schuhe herstellen oder sonst was, wo jetzt die einzelnen Menschen, die da arbeiten, wahrscheinlich nicht unbedingt allzu berührt sind von der Vision und nicht unbedingt sagen, ja, da schlägt mein Herz für, dass wir noch mehr wachsen. Und ich glaube, gerade eine gesellschaftliche Vision, wenn da spürbar ist, diese Organisation hat wirklich einen tiefen Sinn, die trägt dazu bei, dass es den Menschen besser geht in der Gesellschaft und dass das auch viel mehr die Mitarbeitenden berührt und auch anzieht, da zu sein, da zu bleiben und da anzufangen.
Also ich habe jetzt zwei Dinge eigentlich rausgehört. Das eine ist, dass es das hast du auch schon ein paar Mal erwähnt, ne, eine zu mehr Motivation halt eben führt bei den Leuten, die daran beteiligt sind, ne, weil sie mehr den Sinn verstehen, vielleicht auch da, ne, eine Erfüllung auch für sich selber mehr drin sehen, als, sage ich mal, nur zu sagen, hey, ich verkaufe einen schicken Schuh. Und das andere, was ich auch gerade rausgehört, ist, dass das im Zweifel zu einer höheren Innovationskraft führen kann, ne, weil ich ja anders denke, ne, weil ich anders jetzt nicht mehr, wie du meintest, ne, das ist der Wettbewerber oder ich kann ja nur in diesem Rahmengerüst, so funktioniert das hier gerade in dem Geschäft und so kann ich nur operieren. Aber wenn ich ja von einem ganz andersartigen Zukunftsbild ausgehe und von dort Ableitungen ziehe, dann komme ich ja vielleicht auf, hey, wenn der jetzt sich auch noch in die Richtung dreht, dann könnte man doch. Also das klingt für mich eben nach Potenzial, nach mehr Innovation.
Ja, definitiv. Mir kommt auch gerade das Bild wie bei unserem Körper. Angenommen, die Hand würde jetzt unabhängig agieren und hätte nur ihre Vision für ihr Wohlergehen als Hand und wäre komplett unabhängig von dem Rest des Körpers und der Fuß genauso und der Kopf und so weiter und alle würden für sich ihren Nutzen maximieren und hätten ihre Vision für sich selber, dann weiß ich nicht, was da rauskommen würde, ob das so gut werden würde am Ende. Und es braucht dieses verbindende Element, was für das Gesamtsystem auch eine Vision hat und ein Ziel und eine Ausrichtung. Natürlich auch schaut, dass es auch der Hand gut geht und die jetzt nicht gerade irgendwo zermalmt wird und so weiter, aber eben auch diese größere Ausrichtung. Dann geht es am Ende allen Bestandteilen besser, weil alle besser genährt sind, alle besser versorgt sind und so weiter. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, dass wenn wir uns als größeres Ökosystem wahrnehmen und erfahren, es allen so viel besser geht, weil die Ressourcen wirklich an den besten Platz kommen, weil alle merken, ah, da gehört es hin und nicht jeder für sich und ich möglichst am meisten, obwohl das woanders gerade viel mehr Sinn machen würde und viel mehr wertschöpfen würde.
Ja, das sind ja sicherlich Gedanken, die jetzt auch mehr so aufkommen, ne? Dass wir in Ökosystemen denken, ne? Dass wenn wir einen Wald uns anschauen, nicht mehr nur die Ressource Holz dort sehen, sondern dieses Zusammenspiel wahrnehmen, was es alles halt braucht, damit das möglich ist und dass jeder Player seine Funktion, seine Berechtigung, seinen Nutzen, seinen Wert halt irgendwo mit hat. Und so höre ich das gerade raus, mich selber nicht mehr in Konkurrenz zu verstehen, nicht mehr mich durchsetzen zu müssen gegen, sondern eher sich unterhaken und gemeinsam etwas zu schaffen. Und wenn wir so anfangen zu denken, dann ist es ja schon etwas, was wir vielleicht nicht unbedingt gewöhnt sind in unserem Wirtschaftssystem und was, und da will ich so ein bisschen drauf hinaus, ein anderes Denken wahrscheinlich brauchen, eine andere Einstellung, eine andere Sicht da drauf. Und auf eurer Webseite realutopien.info findet man da ja auch eine ganze Menge dazu, wenn es darum geht, ein utopisches Mindset aufzubauen. Wenn das Unterfangen ist, hey Lino, wie baue ich denn ein utopisches Mindset auf? Wie würdest du denn anfangen, mit mir daran zu arbeiten? Wie mache ich denn sowas?
Im Grunde gibt es eine kurzfristige und eine langfristig strukturelle Ebene. Also kurzfristig ist einfach, wie kann man sich in eine wie begeistertere, energievollere Stimmung bringen? Und das kann sein durch, ich gehe in den Wald oder in die Natur oder treffe Leute, mit denen ich Freude habe oder, keine Ahnung, vielleicht macht mir Sport Freude oder ich lese eben schaue mir einen Film an, der mich inspiriert. Vielleicht irgendeine tolle Doku, die wirklich mein Herz öffnet, die irgendwelche Lösungen zeigt. Also erstmal dieses, wirklich das Energielevel heben, beziehungsweise was mich runterzieht, beseitigen. Wir nennen das auch Upstating. Also den inneren State, die Befindlichkeit bewusst heben. Denn wenn wir depressiv sind, dann ist es sehr, sehr schwierig, Utopien oder positive Visionen zu entwickeln, jetzt überspitzt gesagt. Und wenn wir begeistert sind, dann haben wir viel eher Zugriff auch in unserem Gehirn auf viele Ideen, auf neue Innovationen und so weiter. Also je freudiger, offener, leichter ich gerade bin, desto leichter kann ich auch auf Positives zugreifen. Und auch ein Bewusstsein für ist hilfreich. Also wenn man gerade ein Team hat und da ist gerade ein Konflikt im Raum, und man sagt, okay, jetzt wollen wir Visionen entwickeln und ignoriert den, dann ist das Quatsch. Dann wird da nichts Gescheites rauskommen an Visionen. Also das auch erstmal bewusst haben, wie bin ich gerade da? Bin ich gerade überhaupt in einem Zustand, wo ich visionieren kann? Oder sollte ich mich erstmal selber versorgen? Oder sollten wir uns als Gruppe versorgen und erstmal schauen, wie wir da sind? Also das ist die kurzfristige Ebene. Und strukturell ist die Visionskraft im Grunde wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und das geht einmal auch durch einfach Input, sei es Bilder, wie sie machen, Geschichten, Filme, Dokumentationen, Lösungen, inspirierende Orte, die man besucht, wo man überall diese Qualitäten und die Praktiken und die Lösungen einer anderen Kultur oder anderen Welt erfährt und einsammelt. Und das war ja genau, was ich erlebt habe über ungefähr 10 Jahre, wo ich ganz viele solche Bausteine gesammelt habe und erfahren habe und mich da richtig aufgetankt habe mit Visionskraft. Und je mehr so, je vollgetankter man ist mit diesen Lösungen, desto leichter hat man wie so Puzzlesteine oder Bausteine, wie so ein Lego-Kasten, der dann wirklich voll ist mit ganz vielen Bausteinen, dann kann man da auch echt viel bauen. Wenn man aber kaum solche Lösungen kennt, dann ist das wie so eine Kiste, die halt leer ist. Und dann ist auch schwierig, man hat da nur 5 Teile, da kann man nicht so viel Neues rausbauen. Also eine Ebene ist auf jeden Fall auch, wie viele Bausteine hat man gesammelt, weil unser Gehirn in der Regel auch bei Kreativität Bekanntes nur neu zusammensetzt, aber erstmal auf Bekanntes auf eine Ebene angewiesen ist. Und das andere da auch quasi wieder dieses strukturelle Upstating, sich Rahmenbedingungen zu schaffen, wo es einem auch strukturell wirklich gut geht, dass man eben möglichst von Natur umgeben ist, schöne Umgebung hat, gute Beziehungen pflegt, Arbeitsbedingungen hat, die einen alltäglich mit Freude aufstehen lassen. Also dass man wirklich grundsätzlich in einem guten Rahmen und einer guten Umgebung da ist. Und dann kann man auch Gutes in die Welt bringen. Also auch da ist diese strukturelle Selbstfürsorge wichtig. Und genau, ein Utopist, der sich selbst ausbeutet und depressiv ist, der kann eigentlich keine guten Utopien entwickeln.
Also nicht die Leute in ein Kellerzimmer stecken und sagen, in 2 Stunden habt ihr die neue Vision für das Unternehmen rausgefunden oder ihr werdet entlassen.
Genau, das wird dann keine Vision sein, die berührt und Strahlkraft hat. Das wird dann wahrscheinlich eher irgendwie, wenn überhaupt, eine verkopfte Pseudo-Vision, die wahrscheinlich da auch nicht groß was bewegen wird. Also es ist in der Regel so spürbar, die Qualität, also die Energie oder die Qualität, aus der ich etwas erschaffe, beeinflusst das Ergebnis immens. Deshalb, wenn ich in einer Energie bin und einer Stimmung, die total inspiriert ist, total begeistert, dann kann ich das auch in das Produkt gießen, was ich erschaffe. Ob ich da eine Geschichte schreibe und ein Bild baue oder ein Meeting habe oder so. Und das ist, glaube ich, ein total zentraler Punkt, dass wir nicht nur mit dem Kopf irgendwie rational Ideen zusammenfügen, sondern auch mit dieser Qualität, in der wir sind, arbeiten und für die Sorge tragen.
Ich hätte dann eine andere Resonanz irgendwie gerade in meinem Kopf gehabt, als du davon erzählt hast, diese Inspirationen halt zu erzeugen. Ich weiß nicht, ne, wer es kennt, Mandalorian, die TV-Serie, die hat am Ende im Abspann, zeigen die immer noch so Konzeptgrafiken oder ich weiß nicht, ob sie explizit dafür erstellt worden sind oder im Nachgang erzeugt worden sind, aber es sind sozusagen von der Hand gemalte Bilder, ne, die Szenen, die in der Folge passieren, irgendwie visualisieren und darstellen. Ich kenne das auch so manchmal von Computerspielen, dass es da eben solche Konzeptgrafiker gibt, die überhaupt erstmal ein visuelles Bild davon erzeugen, wie diese Welt aussieht, die man da eben schaffen will. Und man fragt sich ja dann auf den ersten Blick, naja, okay, das hat ja nichts damit zu tun, was dann effektiv produziert wird. Also im Sinne von, das sind jetzt nicht die Bilder, die in der TV-Serie gezeigt werden oder es ist jetzt nicht das Bild, was in das Spiel reinkommt. Aber es ist sicherlich genau das, um diese Inspiration, Ideen, neue Ideen ansetzen zu lassen oder vielleicht auch ein gemeinsames Bild davon zu erzeugen. Und das ist so ein bisschen das, was ich da auch rausgehört habe, um na, dieses, nachdem ich, sag mal, die Basics gelegt habe, auch ein Umfeld zu erzeugen, in dem ich angeregt werde, neue Ideen zu entwickeln.
Mir kommt da auch das Bild von Gesellschaft, dass wir auch diese konkreten Bilder brauchen, um uns überhaupt anständig austauschen zu können. Weil wenn wir nur so ein Konzept haben wie irgendwie ökosoziale Zukunft, dann ist das ja erstmal total abstrakt und die eine Person stellt sich da vielleicht wirklich so eine total schöne, lebendige, grüne Welt vor, wo die Schmetterlinge in den Straßen fliegen und Dachgärten und alles ist super. Und wer anders denkt, nur ich darf da nicht mehr Auto fahren, ist ja total nervig und ich werde eingeschränkt. Und ich glaube, so konkrete Grafiken oder Bilder oder virtuelle Realitäten oder Filme oder sowas, die nochmal greifbar machen, wie konkret soll das denn dann aussehen? Was stellen wir uns vor? Wie sieht wirklich der Alltag aus? Können dann viel eher die Basis sein, uns als Gesellschaft auch auszurichten und gemeinsam zu entscheiden und auch zu merken, da sind ja wirklich Elemente, nee, die sind doch nicht so toll, wie wir uns das vielleicht mal gedacht haben, oder das funktioniert eigentlich gar nicht, oder da fehlt noch was. Und auch als wirklich Entscheidungsgrundlage. Es geht uns auch nicht darum, jetzt die Utopie zu liefern und sagen, das ist die perfekte Antwort, da müssen jetzt alle hin, sondern auch vor allem ein Angebot zu machen. So, hey Leute, wie wäre denn das? Was haltet ihr denn davon? Wäre das nicht was? Und viele sagen, ja, die Bilder, die ihr da habt, finde ich super. Aber es geht eigentlich vor allem um diesen Dialog, dass wir überhaupt eine Idee haben, wo wollen wir denn gemeinsam hin und darüber reden können.
Mir ging gerade nur durch den Kopf, weil du hast jetzt das Visuelle betont, habe ich es verstanden, oder eine andere Umgebung irgendwie zu schaffen. Da denke ich ja auch gleich an die restlichen Sinne. Wenn ihr von einer Naturumgebung redet, dann denke ich ans Olfaktorische vielleicht. Das riecht ja auch irgendwie anders. Oder vielleicht kann ich auch etwas anders anfassen. Wir kennen das ja in Teilen. Lego Serious Play zum Beispiel schafft ja auch so etwas mit scheinbar Kinderspielzeug, etwas zu tun, etwas mit den Händen zu formen, weil das andere, ja, Prozesse in uns anregt. Wir sind ja sehr verkopft. und sitzen vor dem Rechner und tippen da irgendwie so etwas ein. Auf einmal bauen wir was mit den Händen zum Beispiel oder sind eben in einer anderen Umgebung und riechen etwas anderes. Also ganz bewusst rauszugehen aus der gewohnten Alltagsumgebung würde mich mal interessieren. Das machen ja auch viele Firmen. Die gehen dann für 2 Tage oder vielleicht auch eine Woche oder ne, so, wie es gerade geht, irgendwo hin oder gehen zu Retreats, ne, schaffen eine andere Umgebung. Und dann gehen sie wieder zurück in ihre Arbeitsumgebung. Das sind ja oft so Bruchsituationen, die dort erlebt werden. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Weil du hast ja gerade vom Muskeltrainieren auch gesprochen. Muss man sich das eher so, damit es gut funktioniert, als so eine Art Kontinuum vorstellen, wo das immer wieder passieren darf? Oder ist das schon auch völlig okay, einmal im Jahr mit den Leuten mal irgendwo hinzufahren? Oder was sind so gute Erfahrungen deiner Ansicht nach?
Ich würde schon sagen, je struktureller die Umgebung richtig inspirierend ist, desto besser. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel in Buckow, östlich von Berlin, in so einem wunderschönen Ort, wo halt drumherum nur Natur sehen, so wirklich Traumnatur ist. Und ich merke, wie gut mir das tut, dass ich einfach aus dem Haus gehen kann und ich habe sofort Vogelzwitscher, Bäume, Wasser, Ruhe, es ist total still. Und das ist eine Umgebung, in der ich total gut arbeiten kann. Also in der ich Ideen bekomme, innerlich entspannt bin. Und die Sachen, für die ich stehe mit positiven Visionen und neuen Ideen und so, das kann ich super gut machen. Wenn ich mal in Neukölln bin, wo es irgendwie grau ist und lärmig und überhaupt nicht gut riecht, bin ich sofort gestresst, dann kann ich nicht meine Arbeit sinnvoll machen. Also ich merke, es geht einfach wirklich nicht mehr gut. Und ich glaube, und das wird mir aber auch immer, also wenn ich nur Neukölln kenne und da den ganzen Tag bin, dann merke ich das ja irgendwann gar nicht mehr oder dann kenne ich das ja gar nicht anders. Dann arrangiere ich mich irgendwie damit. Aber ich beobachte, dass Umgebungen uns massiv beeinflussen. Ich habe auch mal ein halbes Jahr bei so einem Ort Wir bauen Zukunft gelebt, auf circa 10 Hektar quasi riesen Naturökosystem. Und es ging mir so gut. Ich bin meist morgens um 6 aufgestanden, war wach, hatte Bock auf den Tag, bin irgendwie in den See gesprungen erstmal und habe den ganzen Tag Ideen gehabt und es war super produktiv. Und habe das auch da gemerkt. Und daher glaube ich, ist es total kraftvoll, wenn man als Unternehmer auch wirklich schaut, wo sind wir strukturell? Wie sind unsere Umgebungen? Ist das irgendwie so ein graues, leeres Büro, wo nur unsere Rechner stehen? Oder haben wir da wirklich schöne Umgebungen mit Pflanzen und Kunst und Platz? Und fühlen wir uns da wohl? Können wir da vielleicht auch einen Rückzugsraum, wo man mal sich hinlegen kann, wenn man mal eine Pause braucht? Und also deshalb, je struktureller, desto besser. Wenn man erstmal kaum kein Geld, keine Ressourcen, was auch immer hat und mal nur eine Woche raus kann, auch schon mal besser als nichts, also auf jeden Fall. Aber also ja, eigentlich braucht es das strukturell und nicht mal nur so ein kleiner Ausflug in die andere Realität und dann wieder zurück in das, wo es eigentlich vielleicht nicht so gut ist.
Abschließend vielleicht noch zu dem Mindset-Teil, also so die Bedingungen, die es braucht in uns. Ihr redet dort oder du redest dort von einem 3-Ebenen-Modell. Welche 3 Ebenen müssen da zusammenkommen? Warum ist das nichts, was nur mich persönlich was angeht? Ist Mindset nicht mein eigenes Ding?
Ja, wir reden von den 3 Ebenen Individuum, Organisation, Gesellschaft, also dem ganz Kleinen bis zum ganz Großen der Gesellschaft. Und dass man alle 3 Ebenen immer im Blick haben sollte und die idealerweise gleich schwingen oder gleich eingestimmt sind, in der Harmonie sind. Also das heißt, wenn ich jetzt eben Nachhaltigkeit möchte auf der Welt, dann brauchen wir Lösungen auf gesellschaftlicher, politischer Ebene. Dann müssen wir das als Organisation auch leben, welche Produkte wir schaffen, wie wir unsere Arbeitsumgebung machen, wie wir einkaufen und so weiter. Aber eben auch als Individuum, wie ich mich ernähre, wie ich mich umgebe, wie meine Beziehung zur Natur ist. Und nur wenn alle 3 Ebenen eben gleich schwingen, in Harmonie sind, wir nennen das auch Ebenenharmonie, dann entwickelt es wirklich eine Kraft, die gerichtet ist. Wirklich wie so einen klaren Energiepfeil, der in eine Richtung geht und dann passiert auch Veränderung. Und wenn wir aber nur eine Ebene anschauen, dann die anderen Ebenen ziehen vielleicht in eine andere Richtung, dann kann sich das eben mal auscanceln und dann verändert sich auch nichts. Und da ist auch die Gefahr, dass wir vielleicht als Individuum versuchen, uns zu verändern und die Umgebung nicht im Blick haben. Und wenn wir dann eben in, sagen wir mal, totengrauen Büroräumen sind, in einem Konzern, der nichts Sinnvolles macht, dann können wir noch so viel meditieren und an uns arbeiten und wir kommen nicht wirklich in was Neues so richtig. Und deshalb für ein utopisches Mindset oder für wirkliche Transformation sollten wir alle 3 Ebenen im Blick haben. Das ist unsere Erfahrung.
In unserem letzten Podcast sprachen wir mit Timo Belo von dem Modelabel Wild. Und da muss ich gerade dran denken, weil wir fragten ihn dann auch, wie schwer ist das eigentlich, neue Mitarbeitende zu finden für sein Unternehmen. Er hatte da gar keine Schwierigkeit, ne, und strahlte da eigentlich eher und entschuldigte sich, dass er vielleicht nicht alle Bewerbungen immer just in time so beantworten kann. Und er hat auch eine klare Ausrichtung, zielt in so eine nachhaltige Welt mit rein. Da musste ich gerade dran denken und schaue nochmal Simon an. Ne? Das scheint mir da etwas zusammengekommen zu sein, wo ein Individuum sich in einer Organisation auf ein größeres gesellschaftliches Ziel ausrichten kann, wo offensichtlich genau so eine Richtung dann zustande gekommen ist, von der du gerade redest, wenn man wirklich in eine größere, nachhaltigere Kraft halt kommen will, dass man diese drei Ebenen ja eigentlich immer miteinander denken muss und nicht voneinander losgelöst betrachten kann.
Ich würde das noch ergänzen wollen, das ist ja auch unternehmerisch extrem wertvoll, ne? Weil wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was, sag mal, den Purpose hat, hey, wir wollen Geld verdienen, dann wäre der abgeleitete individuelle Purpose, hey, ich will hier Geld verdienen. Na, das heißt, im Zweifel haben wir jetzt eine ökonomische Optimierung auf dem Individuum, was irgendwie versucht, da Geld rauszuholen. Hingegen, wenn ich halt ein anderes inhaltliches Verbindungselement ist, das kann Nachhaltigkeit sein, das kann auch irgendwas anderes sein, ne? Mit der ich die Leute halt zusammen verbinde in dieser Unternehmung, in dieser Organisation, habe ich natürlich viel eher die Chance, eine gemeinsame Kraft halt zu haben, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, irgendwo ein Alignment darin zu haben, was wir tun und handeln, habe dadurch auch weniger Konflikte, beziehungsweise vielleicht auch Leute, die halt motivierter dann auch arbeiten.
Ja, absolut. Also ich beobachte auch, dass die Unternehmen, die progressiv sind und darauf achten, ein tolles Miteinander zu haben, einen Sinn zu haben, eigentlich keine Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Dass das eher ein Problem ist der Welt, wo eben nicht so viel Sinn ist und eher klassisches Funktionieren.
So, angenommen, Mindset, check, haben wir verstanden, die Dinge hängen zusammen, wir haben auch eine Ausrichtung irgendwie gefunden, eine Utopie irgendwie oder so ein Bild erzeugt, vielleicht auch Visionen abgeleitet. Wie designe ich eigentlich so eine Utopie? Also wie gestalte ich das? Wie tue ich das denn eigentlich, um zu so einer Utopie dann zu kommen? Jetzt in so einem größeren Sinn. Ich glaube, ihr habt da ja auch ein paar verschiedene Tools erarbeitet und Erfahrungen damit gesammelt.
Ja, also wie schon beschrieben, ist auf jeden Fall gut, sich erstmal ein bisschen aufzutanken mit ähnlichen Beispielen und Vorbildern. Und dann als Gruppe, also angenommen, man kommt jetzt zusammen, hat einen Workshop und will jetzt eine Vision entwickeln, dann bietet sich gegebenenfalls auch an, auch nochmal in die Sachen zu schauen, was schief läuft und wo Spannungen sind. Also um da wie nochmal zu entladen, dass das Fundament quasi sauber ist, auf dem man dann arbeitet und aufbauen kann. Also wie so das Fundament schaffen ist, sind wir gerade miteinander im Guten, ist alles klar oder was? Wo sind denn überhaupt die Spannungen? Und manchmal braucht das immer Raum, dass auch das da sein darf und nochmal gehört wird. Und dann quasi ist der Raum erst auf, wirklich zu schauen, was ist denn jetzt das Positive, wo wollen wir hin? Und eine sehr einfache Methode ist das utopische Aufladen. Da sammelt man erstmal einfach Ideen mit Ja und. Also es ist einfach der Raum offen und die Frage ist, was ist jetzt unsere Vision oder was ist das größte Potenzial von unserem Unternehmen zum Beispiel. Und dann werden einfach Ideen reingeworfen, immer mit Ja und. Also wir haben einen tollen Zusammenhalt. Und die nächste Person sagt Ja und wir haben kochen irgendwie einmal die Woche zusammen und das macht total viel Spaß. Und Ja und. Wo man eben nicht diskutiert, sondern erstmal nur Ideen sammelt und so ein bisschen wie in einer Spirale aufeinander aufbaut und dann so ein Visionsbild entsteht, was oft erstmal so eine verbindende gemeinsame Kraft hat, was nicht realistisch sein muss. Erstmal, um auch gemeinsam Spaß zu haben an diesem Visionieren. Und dann kann man im nächsten Schritt gucken, okay, und was braucht's jetzt wirklich? Was davon können wir konkret umsetzen? Was wollen wir damit machen? Was braucht's und wie gestalten wir das aus? Und wie setzen wir das dann auch in einem abschließenden Schritt um? Das ist so eine Methode, das utopische Aufladen. Das kann man auch in 5 bis 10 Minuten mal schnell machen. Das ist sehr leichtfüßig. Wir haben aber auf unserer Plattform, wie du schon beschrieben hast, realutopieren.info, auch eine Sammlung an vielen weiteren Methoden, wie man als Gruppe oder auch als Individuum solche Visionen entwickeln kann und dann auch sie auf die Erde bringen kann.
Rede aus der Zukunft hat mir eigentlich ganz gut gefallen als so ein Tool. Also das kann ich mir gut vorstellen, workshopartig, also am Ende eines Workshop-Tages oder einer Reihe davon, ja, aufzufordern, genau daran vielleicht in der Gruppe zu reden. Da kann ich mir vorstellen, dass eine große Kraft entfaltet, sich nachher vor die Kolleginnen zu stellen und genau so eine Rede vielleicht dann schon zu formulieren. Wie sieht denn das aus, wenn wir da mal irgendwo angekommen sind und wie würden wir das beschreiben und halt erzählen? Und das ist ja genau das, ne? Die Abwesenheit der Dystopie, die Anwesenheit Anwesenheit des scheinbar unmöglichen Ortes, aber jetzt vielleicht mit so einem Feuer glimmen in den Augen.
Ja, genau, das ist auch eine total spannende Methode. Das ist oft, man macht sich auch verletzlich mit solchen Visionen und Utopien. Also auch wenn man sich vorstellt, man steht jetzt vor einer Gruppe und teilt aus dem Herzen die eigene Vision von Gesellschaft oder von dem eigenen Leben, ist das was, was deshalb auch erstmal vielen schwerfällt. Und wenn man aber gemeinsam diesen Schritt wagt, okay, wir wagen jetzt mal alle, uns zu zeigen mit dem, wo wir hinwollen, und alle aufmachen und das teilen, dann geht wirklich ein magischer Raum auf. Und wir bieten auch ein Seminar an, Inspire the Future, das gibt es mehrmals im Jahr, wo wir eben diese Räume aufmachen und da Menschen befähigen, sich damit wirklich zu verbinden und diese Methoden auch kennenzulernen und selber anzuwenden in Gruppen. Und da erfahren wir auch immer wieder diese Magie, wenn die Leute wirklich sich mit diesen Visionen und Utopien verbinden und aufmachen gemeinsam. Und das ist super schön, was dann aus den Menschen raussprudelt. Aber ja, man braucht oft, ist da erstmal eine Hemmschwelle. Also es ist auch viel einfacher eben zu dekonstruieren und zu kritisieren und Dystopien zu entwickeln, weil da macht man sie nicht angreifbar, da greift man ja das andere an. Utopien sind erstmal verletzlicher. Das ist auch gut, nochmal bewusst zu haben und auch sich selber da auch mitzunehmen und zu verstehen, wenn man da Widerstände hat, die haben ihren Grund, wenn man da auch manchmal dann vielleicht auch ausgelacht wird oder halt sagen, ja, es ist ja eh Quatsch und was du da willst, ja, geht ja eh nicht. Aber ja, wir müssen diesen Schritt wagen.
Ich erinnere mich an eine Übung, die wir mal gemacht haben mit Workshop-Teilnehmer von Unternehmen, wo es darum ging, dass sie eine Rede schreiben für die, eine fiktive Rede erstmal für die Weihnachtsfeier, dann so in einem Jahr, was sie dann da erzählen werden. Und einer der Teilnehmer hat dann eine Rede formuliert, wo er sagte, die möchte er nicht halten. Also er hat sozusagen das Negativbeispiel beschrieben, hat aber auch, sage ich mal, seinen Effekt erzielt. Aber wo du gerade meintest, na, man sitzt eher mal dabei, das Negative zu beschreiben, kann man das im Sinn. Also das, glaube ich, da ist man schnell dabei gedanklich.
Ich finde den Gedanken aber auch schön, Möglichkeiten zu schaffen, um Verletzlichkeit zu ermöglichen. Und wenn wir da auch wieder in Workshop-Situationen halt denken, ne, und so versuchen, den Raum halt zu öffnen, vielleicht erstmal in Zweiergruppen anzufangen, mit so Walk and Talks, ne, wo man sich mal austauschen kann, um es dann stückchenweise größer zu machen. Und oft ist doch auch die Erfahrung, wenn einer anfängt, etwas zu erzählen, Einblicke zu geben, vielleicht von seinen Wünschen, wie er sich ja etwas positiv halt vorstellt, dass dann andere anfangen zu nicken oder dankbar sind, dass einer nach vorne gegangen ist. Und das ist ja ein wunderschöner Moment, den man nutzen kann, um da etwas Größeres irgendwie draus zu machen, bis es dann vielleicht zum Ende tatsächlich zu einer Rede aus der Zukunft vor allen Mitarbeitenden halt dann kommen kann. Also Verletzlichkeit eben auch als eine Chance, als eine Einladung, vorsichtig sie heranzutasten und sich zu zeigen und zu merken, ach, guck mal an, anderen geht's ja auch so. Andere haben auch solche Wünsche. Ach, andere haben ja auch ein Herz und fühlen ja auch. Wir sind ja nicht nur diese Schreibroboter, die den ganzen Tag vor den Rechner sitzen. Vielleicht eben eine ganz reale, utopische Chance, sich auch mal wieder zeigen zu dürfen als Mensch.
Ja, absolut.
Ich hätte ansonsten so ein bisschen diese wahrscheinlich schwierigste Frage von allen, wobei ich weiß nicht, vielleicht ist die eine gute Utopie zu erstellen doch das Schwierigste, aber ich habe auch letztens nochmal drüber geschrieben, ne, dass ich wenig davon halte von, ich sag mal, so ein Business-Theater um Visionserstellung herum, wo wir dann am Ende irgendwelche Tassen produzieren, wo ein hübscher Spruch draufsteht und dann ist alles in Ordnung. Also ich glaube, mir hat sogar letztens noch hier ein Freund erzählt, der bei einer Behörde arbeitet, die haben dann irgendwelche Pflanzen bekommen, die dann das Wachstum erzeugen, und in dem Moment war irgendwie angenervt, weil seine Kaffeemaschine aus seinem Zimmer entfernt worden ist und hat ihn irgendwo hingefeuert oder so. Also das hat nichts damit, sag mal, zu tun gehabt, irgendwie diese Vision in die Realität zu übersetzen. Und daraufhin zieht meine Frage, ne, was kann ich denn tun, dass die Utopie nicht Utopie bleibt?
Also auch was du jetzt beschreibst, das klingt für mich auch sehr nach dem, dass da eine Vision ist, wo es gar nicht um die Vision selber geht und um irgendwas Schönes zu verwirklichen, sondern auch so ein Mittel zum Zweck. Wir haben vielleicht irgendwo gelesen, wenn wir Visionen reinbringen, dann sind die Mitarbeiter motivierter und dann kann ich vielleicht irgendwie Leute anziehen, die ich dann irgendwie arbeiten oder also dieses Umzu. Und das spüren die Menschen eben auch und dann funktioniert es auch nicht und dann ist es auch hohl. Und genau, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Menschen spüren, wenn sie verarscht werden und wenn es eigentlich gar nicht um das Schöne geht. Und wenn der Tischtennis die Tischtennisplatte da nur ist, damit sie irgendwie motivierter sind und das jetzt alles nach New Work klingt, und nicht, weil sie Lust dran haben und ihnen eine tolle Umgebung bereitgestellt wird. Die Menschen merken das. Und wenn wir jetzt wirklich zu was anderem wollen, dann spüren die Menschen das und schließen sich an. Und dann geht die Reise los. Also die Vision und Utopie ist wirklich nur der erste Schritt. Das haben wir auch als Organisation jetzt in den letzten 2 Jahren immer mehr realisiert, dass es eigentlich nur der Anfang ist. Und ohne den geht es aber auch nicht los. Wir brauchen ja den Plan, wo wir jetzt hinwollen, die Karte, die Ausrichtung. Welche Wanderung wollen wir unternehmen? Wo wollen wir denn wirklich hin? Und da braucht es eine Begeisterung und Energie. Aber weil wir die haben, sind wir längst noch nicht angekommen, sondern dann geht es eigentlich los. Und also da ein ganz zentraler Punkt ist, was ich meinte mit der Ebenenharmonie, dass diese drei Ebenen gleichsam im Blick sind und diese Ausrichtung auch immer wieder passiert. Sind wir wirklich auf dem richtigen Weg? Fühlt sich stimmig an? Also dieser innere Kompass, wo will ich hin? Da auch ein Gespür zu haben, wo ich kann ganz genau merken, wenn ich bei einer, ich nenne es mal Realutopie bin, bei einem Unternehmen oder einem Ort, der diese Qualität hat, dann spüre ich das sofort. Dann merke ich, ah ja, hier, genau so, genau richtig, das ist es. Und wenn ich Produkte sehe im Angebot, irgendwie die nachhaltig sind oder sinnstiften, dann spüre ich auch, ey, hat das die richtige Qualität oder tut das nur so? Und ich würde sagen, mittlerweile habe ich da einen sehr feinen Kompass für. Ist es nur Verarsche oder ist da wirklich eine andere Ausrichtung hinter? Und ich glaube, also da auch die Sinne schärfen, die Ausrichtung schärfen, indem man sich viele dieser Alternativen anschaut, ist total hilfreich. Und dann gemeinsam auf den Weg machen, gemeinsam lernen, immer mehr Erfahrung sammeln, andere Ansätze, andere Methoden, andere Menschen, Gleichgesinnte. Und dann ist das wie so ein kontinuierlicher Fahrt, Wachstumsprozess, Weg, Heldenreise, wie auch immer man das nennen will. Und ja, dafür gibt es dann ja auch wieder viele Tools und Herangehensweisen, was es dann da jeweils immer braucht, wie nach Spannung navigieren und so weiter.
Jetzt hattest du gerade gesagt, ne, dass es wichtig ist, dass diese drei Ebenen im Einklang sind. Was mache ich denn mit der Situation? Ne? Ich entwickle jetzt eine neue Vision, Ausrichtung für meine Unternehmung und ich merke, hey, die zieht einen Großteil meiner Mitarbeiter halt eben mit, aber auch einen Teil überhaupt nicht. Was mache ich damit?
Dann wirklich checken, was ist richtig? Welchen Weg will ich gehen? Und wenn der Weg ist, dass die Vision, dass es, wo mein Herz brennt, dann muss man die Konsequenzen dafür tragen. Und dann ist es vielleicht so, dass der Weg nicht mit manchen zusammengeht. Und das ist dann auch okay. Also die Frage ist natürlich wieder, wie kommuniziert man das? Wie ist dann der Prozess? Sagt man jetzt hier, tschüss, du darfst jetzt gehen, wirst nicht mehr gebraucht? Oder geht man in Kontakt und schaut, dass man eine gute Lösung findet und hilft vielleicht noch dann den Leuten, einen anderen Platz zu finden, wo sie einfach vielleicht besser auch hingehören, wo es besser passt? Aber ich glaube, es ist schon auch okay, wenn sich Dinge ändern und Dinge auch sterben in gewisser Weise. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch in der Organisation, da hat uns sehr beschäftigt, dieses Thema auch in der Natur ist ja Tod und Sterben ein ganz natürlicher Prozess und auch das Zyklische, also jeden Winter geht es erstmal runter, so sterben die, fallen die Blätter ab und gehen zu Boden, viele Pflanzen sterben und dann ist der Frühling, das Neue geht los. Und in der Gesellschaft haben wir was, wo der Tod und das Sterben tabuisiert ist und ganz negativ ist. Und wir das immer vermeiden wollen. Und dadurch aber auch kein Raum entsteht für das Neue. Weil auch erst durch die Zersetzung im Winter sind ja wieder Nährstoffe verfügbar. Und die Bausteine und die Atome wieder frei, damit aus denen wieder neue Sachen wachsen können. Und wenn wir das nicht haben, dann stagniert's. Und das erlebe ich auch in unserer Wirtschaft und Gesellschaft ganz viel, dass der Tod oder das Sterben, das wird so weggeschoben und bekämpft, dass dann eigentlich auch nichts Neues passieren kann und wir immer nur das Alte wiederholen und die Dinge immer hohler werden und wir dann große Zombie-Konzerne haben, die keinen Sinn mehr haben und so vor sich hin vegetieren. Und ich glaube, auch da gilt es, einen guten Umgang zu finden, mit dem, dass Dinge zu Ende gehen und Unternehmen irgendwann vielleicht auch ihren Sinn erfüllt haben. Und dann ist es auch okay, wenn die pleite gehen oder untergehen und was Neues entstehen darf. Und wir haben tatsächlich als Organisation vor ein paar Monaten über unseren Tod als Organisation geredet und wirklich entschieden gemeinsam, es ist okay, wenn unsere Organisation irgendwann nicht mehr existiert. Wir dürfen irgendwann sterben. Es wird sicherlich der Punkt kommen, wo wir unseren Zeithorizont erreicht haben und wo es gut ist, wenn auch die Leute alle wieder frei werden, weil die vielleicht andere Sachen machen sollten, wo vielleicht dann 5 neue Organisationen raus entstehen, wenn die Leute alle, was sie gelernt haben und dann wieder frei sind. Und ja, das kommt mir jetzt eben auch. Dann vielleicht gehören manche Mitarbeiter dann auch woanders hin, wenn klar ist, mein Sinn ist darin und diese Produkte wollen wir nicht mehr machen. Und das bei uns auch. Wir haben ganz viel, dass wir merken, das Produkt, das war vor einem Jahr noch total geil und jetzt haben wir keine Begeisterung mehr, ist nicht mehr dran und dann machen wir es auch nicht mehr. Und das fühlt sich sehr lebendig an und sehr gut im Zweifelsfall. Und dadurch ist immer wieder Raum für Neues. Also ich habe das Gefühl, wir haben da einen sehr großen Reinigungsprozess und dann kann auch immer wieder sehr viel Neues entstehen.
Ein Aspekt, so wie ich ihn verstanden habe, bei dir zumindest von Utopien ist auch, dass es dieser, in diesem unmöglichen Ort, dass dieser Nicht-Ort nie fertig ist, dass er immer in Entwicklung ist und weiter lebt. Das passt ja auch zu dieser Lebendigkeitsmetapher. Und eins eurer Tools, da taucht das Wort Prototyping mit auf, verstehe ich so ein bisschen so, dass man eigentlich die ganze Zeit auf dem Weg ist und es nicht darum geht, irgendwann fertig irgendwo anzukommen, sondern zu schauen, was ist jetzt gerade mein Sinn und Zweck? Was ist das, was wir gerade liefern, was unser Outcome irgendwie ist, was wir an Wert erzeugen können? Dass also nicht die Dauer der Wert an sich ist, sondern das, wenn wir zusammenkommen, gerichtet sind, auf eine Utopie, eine Vision verfolgen und dann schauen, dass wir gute Dinge halt hinbekommen, die uns gemeinsam tragen und wir dann auch erkennen dürfen, oh, es trägt nicht mehr. Dann ist das kein Fehler im System, dann haben wir nichts falsch gemacht, sondern wir folgen unserer Bestimmung und dürfen dann eben auch wieder auseinandergehen. So, das Bild erzeugt sich jetzt in mir gerade so von dem Verständnis, was vielleicht auch ein anderes Verständnis von Unternehmertum ist, wenn wir von Familienunternehmen vielleicht manchmal reden und stolz sind, wenn wir die über mehrere Generationen hinwegtragen. Das ist ja sicherlich auch toll und ist ja auch ein Wert, aber nicht der Wert an sich, sondern so wie ich dich verstehe, ist ein Wert für eine Organisation zusammenzukommen, Werte herzustellen, aber auch erkennen zu dürfen, jetzt ist die Zeit auch durch und wir geben unsere Energien frei und gehen wieder woanders hin.
Ja, total. Also mir gefällt auch sehr der Begriff oder das Konzept der relativen Utopien. Und dass Utopien immer relativ sind, immer nur Strahlkraft haben für einen bestimmten Moment, für einen bestimmten Kontext. Und zum Beispiel gab es früher ja das Schlaraffenland als Utopie, das Land, wo Milch und Honig fließen. Und heute ist das keine strahlende Utopie für viele Menschen. So, wir können in einen Supermarkt gehen, da ist Milch und Honig so billig und können uns damit zukippen. Dann werden wir nur dick. Das macht kein gutes Leben unbedingt mehr aus. Das ist keine strahlende Utopie mehr. Und deshalb heute, was für uns heute Utopien sind, wo wir vielleicht auch denken, oh, irgendwie Städte, wo die Luft richtig gut ist und schöne begrünte Fassaden und irgendwie man darf mitbestimmen und es gibt schöne Sitzgelegenheiten. Ich kann mir auch eine Zukunft vorstellen, wo das irgendwie selbstverständlich ist und Leute denken, hey, das ist doch keine Utopie, das ist doch so, das begeistert doch noch gar nicht. Das ist ja nur die Grundsubstanz. Also so natürlich geht es irgendwie auch immer weiter und es kommen aber auch immer neue Probleme. Und daher ist auch wichtig, eine gewisse Demut zu haben, dass die Utopien nie perfekt sind und für alle Zeit, sondern immer nur für den Kontext und nie so was Rigides bekommen sollten, das ist das Richtige, da müssen wir alle hin und wer nicht mitkommt, ist falsch. Weil dann kommen wir bei diesem totalitären System an, wo dann am Ende Leute umgebracht werden und die Utopie zur Dystopie wird. Und eine Ergänzung vielleicht noch, dass gleichzeitig wirklich, was du ja auch schon gesagt hast, diesen Weg zu genießen. So einerseits hat man dieses Ziel vor Augen und andererseits geht es auch darum, im Jetzt die Utopie zu leben und im Jetzt anzufangen und jetzt so gut es das Beste rauszumachen. Und dann kommt man auch an in gewisser Weise. Also ich habe immer wieder das Gefühl, wow, ich bin wie in der Utopie. Ich habe Rahmenbedingungen und Kollegen und Kolleginnen und Projekte. So, das ist genauso, wie ich mir das wünschen würde oft. Und jetzt bin ich an einem Ort, das ist so schön und dann gehe ich morgens raus und die Natur ist so perfekt. Und dass wir auch das heute schaffen können, auch wenn der Rahmen nicht immer perfekt ist und viele Sachen außerhalb unserer Kontrolle liegen, wir können heute anfangen. Und wenn wir es heute, wenn wir da ankommen, diese Momente haben, wo es perfekt ist, dann können wir aus denen auch ganz viel Kraft ziehen und viele andere, also wie so die Samen werfen in das, wo es noch nicht perfekt ist. Mhm. Und dann sind wir auch wirkmächtig.
Ja, ich muss gerade nochmal denken. Du hast ja vorhin Lalou angesprochen, Reinventing Organizations, und dort reden wir ja auch über Modelle oder Netzwerkmodelle oder eben auch so Organisations-, ja, so Zellformationen eher. Wir kommen zusammen als eine Organisationsform, um vielleicht an einer Utopie mitzuarbeiten, um einen Wert irgendwie zu stiften, kommen zusammen, erkennen, oh, er ist jetzt erfüllt oder er ist nicht mehr wichtig und können wieder auseinandergehen und uns neu formieren. Das sind hochanspruchsvolle Organisationsmodelle. Modelle verlangen ganz viel Selbstorganisation, Selbstwahrnehmung, ne, muss man gut dran arbeiten. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch alle mal klar machen. Das ist sehr ungewohnt für uns, die wir oft in Unternehmen reinkommen, auf Stellen gesetzt werden. Also nicht Rollen selber finden, sondern jemand sagt uns, was wir halt tun sollen. Und dass das Ganze an sich ja schon eine Riesenreise ist, wo ich mir vorstellen kann, dass ganz wir alle uns irgendwie da anders orientieren müssen, dürfen, um genau in sowas Fluides, wir finden uns, wir tun etwas zusammen, wir gehen auseinander, auch mit reinzufinden. Und dann dürfen wir vielleicht auch gnädig sein, wenn das auf Anhieb mal nicht sofort super gut klappt, sondern wenn es, du sprachst von dem Muskel, der trainiert werden muss, wenn das seine Zeit braucht und vielleicht auch Generationen braucht, bis wir da hinkommen, eine andere Form von, ja, Miteinander auch im Organisationalen zu schaffen. Ich würde uns Geduld allen auch wünschen. Ich weiß nicht, wie so deine Erfahrungen da gerade sind, aber ich kann mir vorstellen, das kann sehr schnell sehr frustrierend sein, wenn ich, sag mal, von einem Extrem komme und dann mich jetzt in so einem Organisationsmodus befinden soll.
Ja, absolut. Und man muss ja auch Rechnung tragen, dass wir alle aus unterschiedlichen Kontexten und Hintergründen kommen. So wenn jetzt schon jemand an der Montessori-Schule war, da irgendwie frei entscheiden konnte, wie er lernen möchte, was er oder sie lernen möchte und da eine ganz andere Freiheit gewohnt ist, dann kann so eine Person natürlich auch viel leichter in ein Unternehmen gehen, wo man selbstbestimmt mitgestaltet. Und jemand, der irgendwie total Druck hatte in der Schule und bei den Eltern gehorchen musste und funktionieren musste, wenn man den dann reinwirft in so ein Setting, ja, du hast hier ganz viel Freiheit und mach einfach, wie du möchtest und entscheide selber, schau, dass es dir selber gut geht, dann ist die Person erstmal überfordert. Und dem muss man einfach Rechnung tragen, wo die Leute herkommen. Wer irgendwie 30 Jahre in einem Konzern einfach funktionieren musste, der kann nicht jetzt plötzlich New Work machen. Und das braucht dann Zeit und Raum für diese Transformationsprozesse. Und da einfach zu sehen, unterschiedliche Menschen kommen von unterschiedlichen Orten und können schon unterschiedlich viel, vielleicht radikales Neues wagen, das ist auf jeden Fall wichtig. Und trotzdem müssen wir gemeinsam alle uns da idealerweise weiter bewegen, wenn wir in eine lebendige, zukunftsfähige Gesellschaft möchten, glaube ich.
Das weckt in mir auch das Bild von so Zwischenschritten. Ne? Ich kann nicht von den einen Extremen ins andere wechseln, sondern ich kann halt, meinetwegen aus meiner Konzernstruktur, die ich gewohnt bin, den nächsten Schritt machen, aber nicht einen, der ganz am anderen Ende des Spektrums hat, dem das. Und dafür
ja,
auch
total. Ein
Verständnis und Respekt zu haben.
Ja, ein schönes Bild ist auch, wenn man einen Fluss überqueren will und da sind dann Steine in dem Fluss, über die man dann rüber treten kann, dann braucht es einen Stein quasi auch einmal am linken Ufer und in der Mitte ein paar und am rechten Ufer. Und dass da auch wie so diese ganzen Zwischenschritte, es braucht die so das andere Ufer, was dann vielleicht jetzt die progressiven Formen sind, da braucht Zwischenschritte. Und alle haben ihren Platz, auch eben die noch nicht so super progressiv sind, sondern die nur mal ein paar Kleinigkeiten ein bisschen anders machen und da mal eine Sache neu wagen. Und alles hat so seine Daseinsberechtigung in einem größeren System.
Bei Utopien realisieren kommt mir gerade so ein Kreismodell irgendwie, wie man sich das so vorstellen kann. Irgendwie geht es um das Anfangen, ne? Das prototypische Ausprobieren, miteinander sich zusammen zu schließen, aber auch reale Erfahrungen zu sammeln, also in die Wirksamkeit zu kommen, in die Wirkung zu erfahren, Erfahrungen zu sammeln. Das wäre vielleicht dann der zweite Schritt. Nachdem ich angefangen habe, sammle ich reale Erfahrungen an Prototypen, an ersten Dingen, die ich halt hergestellt habe, weil ich will Werte schaffen. Wäre vielleicht so mein dritter Schritt. Ich bin dann in einem Zustand, um Werte halt kontinuierlich herstellen zu können. Denke aber in dem ganzen Kreis auch das Auflösen, das Verabschieden, das Ziehen lassen wieder mit, damit wieder was Neues anfangen kann. Da sind wir wieder bei deiner Jahreszeit mit diesem Modell, dass man sich das durchaus vorstellen darf als ein Kommen, Gehen, als ein stetiges, ja, als etwas Lebendiges, ne, als ein Verstetigendes, so. Wenn es um das Realisieren geht, gerade wenn die Utopie ja nie fertig realisiert werden kann, sondern wir ja immer weiter daran arbeiten und die sich auch noch verändern dürfen. Weiß nicht, ob das gerade für dich so Sinn macht, dieses Modell.
Ja, absolut. Ich musste auch noch mal denken mit der Metapher von dem Körper, wo dann die Hand idealerweise ja auch angebunden ist an das ganze System, haben wir ja genauso die ganzen einzelnen Zellen, die sich ja auch die ganze Zeit erneuern. Ich glaube, so alle paar Tage ist unsere ganze Haut quasi erneuert und alle Zellen sind auch einmal dann gestorben und wieder neu. Und auch da, also wenn da jetzt einzelne Zellen sagen, nee, ich will aber nicht sterben, ich muss leben und ich muss immer weiter existieren, dann haben wir halt, das ist im Grunde Krebs. Das gefährdet den ganzen Organismus. Und es ist total natürlich und gesund und lebendig, wenn sich alles immer wieder erneuert und auch stirbt und neu entsteht und stirbt und neu entsteht. Also da dieser Zyklus und dieses Lebendige ist total wichtig und zentral, damit es im größeren Ganzen gut geht. Aber sonst sehe ich das genauso. Also immer dieses Zyklische und Ausprobieren und Neues wagen und auch Scheitern ist total normal. Und gerade wer Neues wagt, der geht auch mal auf den Irrweg und muss dann wieder zurückgehen und merken, das war's nicht, aber kann dann vielleicht schon dem Nächsten, der folgt, sagen, hier, da nicht lang, und der Nächste hat es dann schon einfacher.
Das kann ja sehr entspannen. Ich würde vielleicht dich abschließend noch mal eine Frage stellen wollen, so eine ganz persönliche Frage, wenn es um Realutopien geht. Und du arbeitest ja selber auch an der realeutopien.info zum Beispiel. Aber welche Realutopie wäre diejenige, an der du als nächstes gerne arbeiten würdest?
Ein Ort. Ich arbeite gerade konkret daran, einen Ort aufzubauen, ein Schloss der Gesellschaftsentwicklung. Also ich habe gerade tatsächlich eine Immobilie im Blick, wo wir einen Ort aufbauen möchten, ein Zentrum für lebendige Gesellschaftsentwicklung. Einmal als Hauptquartier für unsere Organisation, aber auch immer als Projekt- und Gemeinschaftsort, wo wir das wirklich verwurzelt und physisch leben und umsetzen wollen, wofür wir stehen, einer regenerativen Kultur und einer lebendigen Gesellschaft und da eben einen Hub haben für Menschen, die das erforschen, die gesellschaftliche Verantwortung tragen und gleichzeitig natürlich auch auf allen Ebenen schauen, wie ernähren wir uns da, wie klären wir Konflikte, wie sind wir mit der Region in Kontakt und den anderen Menschen. Genau, und das ist gerade die sehr akute Realutopie, mit der ich mich gerade sehr viel beschäftige. Gerade braucht es noch die Finanzierung.
Ja, vielen Dank erstmal, Lino. Ich habe noch so einfach so abschließend so ein paar Dinge, die mir, glaube ich, hängen geblieben sind von dem Podcast heute, die ich gerne nochmal irgendwie so erwähnen würde, um zu gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Ne? Also ich habe auf jeden Fall verstanden, eine Utopie denkt halt größer als die Vision. Es ist aber hilfreich, in Utopien zu denken, auch als Unternehmung, weil ich im Zweifel dann mehr Kreativität freisetze, einen größeren Purpose entdecke, weil ich auch Verbindungen und Netzwerke halt sehe zu anderen Organisationen oder Unternehmen, mit denen ich vielleicht ganz andere Dinge herstellen kann, als wenn ich sozusagen nur eingeschränkt auf meine Organisation gucke. Ich habe aber auch verstanden, dass es wichtig ist, die Grundlage zu schaffen, um überhaupt utopischer oder visionärer denken zu können. Das heißt, nicht die Konflikte oder in noch Schwellen zu haben oder, ich sag mal, in meiner gewohnten Umgebung zu sein, wo ich gar nicht dazu angeregt bin, kreativ zu denken. Idealerweise aber auch eigentlich dazu überzugehen, dass ich eine Umgebung schaffe, wie vielleicht bei dir gerade vor Ort, wo ich halt freier denken kann, um diese Gedankengänge freizuhalten oder zu schaffen. Und dass eine Utopie eben, wie der Name ja schon manchmal so mitschwingt, nicht etwas ist, was wir jetzt zwingend realisieren müssen. Nicht nur im Sinne von, weil sie unrealistisch zu erreichen ist, weil wir auch gelernt haben, es gibt die Realutopien, also Dinge, von denen wir glauben, dass es Utopien sind, aber die tatsächlich auch schon Realität sind, sondern auch, weil es völlig okay ist, eine Utopie zu verändern. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt Unternehmen bin, ich mache jetzt meinen Visionsworkshop und das ist jetzt die einzige Vision, die jetzt für all 10 Jahre stehen darf, das dürfen wir nicht mehr anfassen, weil sonst haben wir ja komplett entwertet, was wir da gemacht haben, den Workshop, sondern dazu auch einzuladen, durch die Erfahrungen, die ich damit sammle, auf dem Weg hin Richtung dieser Utopie, dieser Vision, diese auch nochmal zu hinterfragen oder zu modifizieren. Das waren so viele Punkte, die ich jetzt gerade mitgenommen habe. Ich weiß nicht, Thomas, ob dir noch was einfällt, was du mitnehmen möchtest.
Ich bin erstmal total happy, Lino, dass wir heute die Zeit gefunden haben, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu Gast bei uns im Podcast Future Trails zu sein und wir die Gelegenheit hatten, über ein Thema zu sprechen, was oft eben nicht so in dem Arbeitsalltag so Verwendung findet, weil es vielleicht sich zu groß anfühlt. Und wir irgendwie gespürt haben, das ist die Welt, die da draußen ist, aber die hat so viel Kraft, so viel Potenzial, dass wir uns als Organisation da andocken können und ganz viel Kraft mitnehmen können, die dann für unsere Arbeit, für unser alltägliches Leben total relevant ist. Also es lohnt sich, sich mit Utopien zu beschäftigen und für diesen ganzen Input und die ganzen Gedanken möchte ich mich da bei dir nochmal ganz herzlich bedanken, Lino. Und ja, hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß bei unserem Podcast.
Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, dabei zu sein und über die Vision zu reden. Immer wieder gerne.
Dankeschön.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.